Man kann sich das ja selbst einmal vorstellen. Gestern ist man noch ein ganz normaler Angestellter in einem ganz normalen Betrieb ohne nennenswerte Einträge bei Google und plötzlich taucht man im Netz in Verbindung mit irgendeiner kriminellen Vereinigung auf. Man findet sein Foto auf Seiten, wo es nicht hingehört oder entdeckt Berichte, die intimste Details des eigenen Lebens offenbaren. Im Internet scheint es rechtlich besonders schwer zu sein, Diffamierungen Grenzen zu setzen. Darüber wollen wir jetzt mit Thomas Hören sprechen, Professor für Informations- und Medienrecht an der Universität Münster. Guten Tag, Herr Hören.
Guten Tag.
Wie beurteilen Sie denn den derzeitigen Umgang mit Persönlichkeitsrechten im Netz? Da gibt es ja ganz offensichtlich haarsträubende Geschichten.
Ja, das ist ein katastrophales Problem, das jetzt auch seit einigen Jahren furchtbare Auswüchse genommen hat. Schwierig wird es eben deshalb, weil viele meinen, sie könnten im Internet alles publizieren, was sie meinen und sind sogar ganz irritiert, wenn sie auf einmal mit Anwälten oder mit Beschwerden der Betroffenen konfrontiert werden. Also hier ist auch ein Mentalitätsproblem, nicht nur ein juristisches Problem.
Haben denn die Klagen, die so die Verletzungen des Persönlichkeitsrechts betreffen, haben die zugenommen?
Ja, es gibt immer mehr Beschwerden, es gibt auch immer mehr Personen, die es nicht bei Beschwerden belassen, sondern schlichtweg klagen. Und da muss man denen, die solche Sachen ins Netz stellen, auch sagen, ihr habt da große Haftungsrisiken und da kommen große Prozesse auf euch zu.
Wie sieht das denn aus? Wie erfolgreich ist denn so eine Klage? Wie geht man vor, wenn man diffamierende Texte über sich selbst im Netz findet?
Diejenigen, die diese Texte ins Netz gestellt haben, die kann man natürlich direkt auch in Anspruch nehmen. Das Problem ist oft nur, man weiß nicht, wer es getan hat. Die neue Rechtsprechung sagt aber, nicht nur derjenige ist verantwortlich, der was ins Netz gestellt hat, sondern auch derjenige, der ein Portal bereithält. Denn den treffen doch jetzt gesteigerte Prüfungspflichten und der muss sofort reagieren, wenn er von einer entsprechenden Beschwerde Kenntnis hat.
In dem Beitrag wurde ja so dieser Fall erwähnt, dass der Server im Ausland steht. Was macht man denn dann? Also da erreicht man niemanden und an wen schickt man denn dann die Klage überhaupt?
Ja, der Rat, der gerade gegeben wurde in dem Beitrag mit der Polizei, der Internetpolizei, ist wohl nicht realistisch. Man wird es hinnehmen müssen, dass es Betreiber im Ausland gibt, die man nicht erreichen kann. Wobei man sagen muss, innerhalb Europas haben wir doch ein einheitliches Haftungssystem, sodass man da was machen kann. Die Probleme liegen im außereuropäischen Ausland, vor allem auch in den USA, weil die noch ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit haben. Der Ratschlag kann nur sein, sich diejenigen hier rauszupicken, die hier für die Verbreitung dieser Sachen zuständig sind. Also wenn zum Beispiel ein deutsches Portal auf solche Dinge verweist, dann hat man wenigstens jemanden, den man auch dann in die Haftung nehmen kann.
Würden Sie denn sagen, dass jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn mir so ein Fall passiert, da die rechtlichen Grundlagen ausreichend sind im Persönlichkeitsrecht oder müsste man da auch die rechtliche Grundlage ausbauen?
Das Problem, was wir hier in Deutschland noch haben, ist, dass die Schadenshöhe so klein ist. Also diese, wenn es um Schmerzensgeld und Ähnliches geht, da reden wir über kleine Beträge von 2.000 bis 3.000 Euro. Und wenn man sich die Verletzungen anguckt und wie betroffen Leute sind, bis eben hin zur Kündigung, dann deckt das niemals diese 2.000 bis 3.000 Euro ab. Wir müssen auch unsere Rechtsprechung zum Schmerzensgeld nochmal deutlich überdenken.
Wenn man jetzt mal die Geschichte von der anderen Seite sich anschaut, also von der Position eines Bloggers zum Beispiel, der sich kritisch mit einer öffentlichen Person beschäftigt oder auch mit bestimmten Firmen sich auseinandersetzt, in dieser Hinsicht kann ja ein Blog auch Aufklärung bieten und ist auch eine Art redaktionelles Angebot, was eine bestimmte Qualität hat. Wenn man jetzt das Ganze rechtlich überreguliert, zerstört man da nicht diese Funktion auch?
Ja, man muss ja bei diesen Blogs aufpassen. Wir haben ja juristisch eine klare Aussage, die heißt, jeder darf seine Meinung äußern, ob er Journalist ist oder nicht. Die Meinungsfreiheit ist verfassungsrechtlich geschützt. Das ist zum Beispiel eben auch, wenn Schüler ihre Lehrer kritisieren wollen, können sie das tun und diese Meinungsfreiheit kann man ihnen nicht nehmen. Schwierig wird es eben dann bei Tatsachenbehauptungen. Falsche Tatsachenbehauptungen darf weder ein professioneller Journalist, geschweige denn sozusagen ein nicht professioneller Journalist, ein Blogger aufstellen. Und die es machen, kann man nur warnen und sagen, das hat mit journalistischer Freiheit nichts mehr zu tun oder mit Zensur. Tatsachenbehauptungen müssen richtig sein. Werturteil ist was anderes.
Das ist ja natürlich dann schon ein großer Unterschied auch zu den klassischen Medien. Da hat man natürlich immer ganz klar den Urheber oder den Autoren und kann dann einfach das Medium verklagen. Das ist im Internet natürlich wirklich viel schwieriger, ne? Wenn falsche Tatsachen behauptet werden.
Ja, wobei, wie gesagt, wir halten uns jetzt seit neuester Rechtsprechung, seit 2 Jahren, nicht mehr nur an den Urheber des Beitrags, sondern an alle, die an der Verbreitung sich beteiligen. Das kann einer sein, der ein Portal aufbaut. Das reicht sogar schon Link aus auf jemanden, der falsche Tatsachen ins Netz stellt. Das kann schon eine Haftung auslösen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Beteiligten.
Man hört ja manchmal von so Unterlassungsklagen, die einfach pro forma jetzt mittlerweile schon losgeschickt werden, wo einfach behauptet wird, das sind falsche Tatsachen. Und irgendwo schränkt das natürlich schon auch ein, aufklärend über Dinge zu berichten, die durchaus auch kritisch zu sehen sind, oder?
Ja, man muss da aufpassen. Man muss sich klar werden, wenn man einen Blog aufbaut, dann ist man in der Tat in einer Position wie ein klassischer Journalist. Man hat eine unglaubliche mediale Wirkung unter Umständen. Und man muss sich dann auch wappnen wie ein Journalist und sich kundig machen. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, die Unterlassungsbegehren rausschicken, die überhaupt nicht passen. Und da muss man sich dann auch zur Wehr setzen. Man muss sich anwaltlich beraten. Aber man muss auch in Kauf nehmen, dass durchaus mal eine Unterlassungsklage dann auch durchkommt und Erfolg hat.
Wie sieht Ihrer Meinung nach der Kompromiss aus? So ein Kompromiss zwischen Meinungsfreiheit und Schutz des Persönlichkeitsrechts, müsste man dann noch so etwas Neues austarieren?
Meines Erachtens erstmal das Wichtigste, dass die Blogger begreifen, was sie da eigentlich tun. Dass sie sich in einem massenmedialen Zusammenhang bewegen, den sie ja auch mögen, den sie lieben und pflegen, aber da müssen sie sich auch mit den Rechtsregeln vertraut machen. Also es fehlt eine grundlegende Erziehung sozusagen in dem Bereich und ein Wissen darüber, was man als Blogger machen darf und was nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, die Blogger sollten sich auch nicht abschrecken lassen und jetzt gar nichts mehr tun, sondern sie sollten den Satz mitnehmen, die Meinungsfreiheit ist immer geschützt, auch im Rahmen eines Blogs, aber bitte aufpassen bei Blogs und Ähnlichem, was falsche Tatsachenbehauptungen angeht.
Thomas Hören war das, Professor für Informations- und Medienrecht an der Universität Münster. Vielen Dank für das Gespräch.